SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Wir beginnen heute mal ganz weit vorne, in der Zukunft. Warum nicht? Denial of Service heißt der neue Roman von Aiki Mira, ein Science-Fiction-Thriller. Denial of Service, das heißt sowas wie Dienstverweigerung und wird von digitalen Systemen gemeldet, die überlastet oder anderweitig überfordert sind. Das passiert mehrfach im Roman. Der spielt in Frankfurt, irgendwann im späteren 21. Jahrhundert. Der Klimawandel ist fortgeschritten, die Digitalisierung auch. Frankfurt ist als Finanzzentrum eine der wenigen übrig gebliebenen Metropolen. Und Frankfurt ist jetzt Privatstadt mit einem eigenen Stadtnetz. Darüber will ich jetzt mehr wissen. Aiki Mira ist nicht aus Frankfurt, aber aus Hamburg zugeschaltet. Guten Tag.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, Frankfurt, das ist eine Privatstadt geworden, habe ich gerade schon gesagt. Mhm. Das heißt, dass es keine gewählten Gremien mehr gibt, also Schluss mit Bürgermeister- und Stadtverordnetenversammlung. Stattdessen gibt es Investoren. Wie funktioniert die Stadt bei Ihnen?
Genau, also Frankfurt am Main, tatsächlich bin ich in der aufgewachsen, ist jetzt hyperkapitalistisch, super smart und KI gesteuert. Das heißt einerseits, dass ein künstliches neuronales Netz fungiert als, könnte man sagen, zentrales Nervensystem. Und wir haben noch eine Stadtverwaltung, die sozusagen die Betreiberin der Sicherheit der Infrastruktur ist, aber alles ist privatisiert, auch beispielsweise so etwas wie Sicherheit, sowas wie Erste Hilfe etc. und KI gesteuert. Ja, und das hört sich jetzt vielleicht erstmal nach Science Fiction an, aber es ist tatsächlich, gibt es bereits heute schon Projekte, die in diese Richtung gehen, die diese Privatisierung auf allen Ebenen möchten und sie nennen sich interessanterweise freie Städte. Tatsächlich sind sie dann frei von Demokratie, von Gewerkschaften und ein bekanntes Projekt war Prospera im Honduras. Da hat auch tatsächlich Peter Thiel investiert, der selbst in Frankfurt am Main geboren ist. Und Prospera scheiterte letztendlich an dem Widerstand der Bevölkerung. Denn hier ging es wirklich darum, wer am meisten Besitz hat, hat auch mehr Rechte in der Stadt. Und die lokale Bevölkerung war eigentlich nur noch die Ressource, die dort arbeiten sollte. Genau, und solche Sachen haben mich für den Roman bewegt und dazu geführt, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe.
Ja, Besitz in Frankfurt ist in der Tat ein wichtiges Thema. Frankfurt ist die finanzstärkste Stadt in Deutschland. Ja, das leuchtet total ein. Allerdings ist Frankfurt natürlich historisch gesehen auch die Stadt, in der die deutsche Demokratie erfunden wurde. Ja, mit der Zusammenkunft des ersten gewählten Parlaments 1848 in der Paulskirche. Die Paulskirche kommt bei Ihnen nicht vor. Mhm. Die hat irgendwie ausgedient. Mhm. Ja, stattdessen spielt sich Ihre Story um den sogenannten Deng-Turm ab. Darin hat die chinesische Deng-Bank ihren Sitz. Vorm Gebäude gibt es den Zhou Kunfei Park, benannt nach einer real existierenden chinesischen Milliardärin. Und es gibt einen Kiosk. Erzählen Sie uns doch kurz, wer da unten, also in den Niederungen zwischen den Türmen, wer da so lebt und arbeitet. Was ist da los?
Ja, genau. Es gibt einen Kiosk, der wird betrieben von Peer. Das ist so ein Snack-Kiosk. Hier wird tatsächlich noch handgemachtes Essen angeboten in einer vollautomatisierten Stadt, also schon so ein kleiner Widerspruch. Es gibt die Straßen und Plätze, es gibt mobile Obdachlosendörfer, es gibt eine unbekannte Zahl an Taubenpopulationen und es gibt die Kids, die eben auch an diesem Denkplatz wohnen und die fürs Phantomnetz dienen. Und darüber hinaus die Chaosbots, also das ist sozusagen die Wildcard, das sind so veraltete menschenähnliche Maschinen, die frei durch die Stadt wandern und ja, sie sind widerspenstig, sie optimieren sich nicht mehr, sie machen irgendwann ihr eigenes Ding und das verhandelt auch der Roman.
Tatsächlich fand ich diese Chaos-KIs, diese Chaos-Bots unglaublich zauberhaft. Würden Sie uns eine kleine Passage vorlesen? Vielleicht die, in der Peer ziemlich zu Anfang des Romans zur Arbeit in ihren Kiosk kommt. Also sie schließt am Platz ihr pinkes Pedelec ab und dann?
Genau, sehr gern lese ich das. Den neuesten queer-orientalischen Beat von Banjo Kepi im Ohr schlendert sie zum Eingang. Peer ist ganze 1,75 Meter groß, trägt Muskeln wie ein Raubtier, hat er stets diesen harten, hüpfenden Gang, der zeigt, wer sie ist. Wenn Leute auf der Straße sie bedrohen, stürzt sie sich in die Bewegung, taucht und tanzt und springt die Straße entlang. Ja, sie ist deutsch und deutsch-türkisch und deutsch-iranisch, aber an erster Stelle ist sie Frankfurterin, trägt den Stadtbliss wie Smog in den Augen, den Bizeps wie Ballons an den Armen, die neueste Tech als Dauerbeleuchtung in der Kleidung. Peer ist froh, genau jetzt, genau in dieser Stadt zu leben, über den weichen Fallschutz aus Fall zu bouncen, durch den lärmdämpfenden Regen zu steppen, den winzigen Kiosk aufzuschließen, den wackeligen Frontscreen blinken zu lassen, vegan, gesund, natürlich.
Sie stellt zwei Tische nach draußen, fährt den noch nicht abgezahlten Bioreaktor hoch, heizt die Spezialsoße auf und presst Pilzfäden zu Megaballs. Sie schiebt den ersten Teller über den klebrigen Tresen.
Dankeschön, Alkimira. Ein kleines Stück aus ihrem Roman Denial of Service. Das ist schon ein cooler Sound, finde ich. Man merkt sofort, sie schreiben queere Science-Fiction, das heißt, dass Geschlechtsidentitäten fließend sind. Auch ist die kulturelle Herkunft ihrer Figuren divers. Also Reinheitsgebot ist nicht ihr Ding, oder? Warum ist das wichtig für ihre Zukunftsentwürfe?
Also erstmal aus persönlichen Gründen natürlich, dass ich mich eben selbst auch als postmigrantisch und queer verstehe, aber auch so, wie ich Deutschland verstehe, so wie ich es heute sehe und so, wie ich es auch genau aus der Gegenwart herausschreibe und dann diese Menschen, diese genau das Postmigrantische, das Queere natürlich auch in meinen Zukunften Platz hat. Alles andere wäre seltsam, wenn es plötzlich nicht mehr da wäre. Warum, würde ich mich dann als erstes fragen, was ist da passiert?
Ja. Sie haben kürzlich einen Essay veröffentlicht, Lieben, was wir nicht verstehen, Science Fiction als Praxis der unmöglichen Empathie, so ist der lange Titel. Der ist jetzt gerade am 19. März 2026 bei Tor Online erschienen, also ist noch ganz neu. Da geht es auch um queeres Zusammensein und ja, um das Lieben, was wir nicht komplett verstehen und auch nicht verstehen müssen.
Ja, genau. Und da sehe ich eben die Science Fiction als eine ganz besondere Literaturform, die es uns ermöglicht, mit diesem Fremden in Kontakt zu kommen, darauf zu antworten, ohne es verstehen zu müssen. Also die diese ganzen Begegnungen uns ermöglicht, mit dem, was wir eben noch nicht verstehen. Und vielleicht auch nicht verstehen müssen, um in Beziehung zu treten. Das ist so die These meines Essays.
Ja, setzt eine große Offenheit voraus. Zur Fluidität gehört bei Ihnen auch, dass die Übergänge zwischen Mensch und Maschine sehr fließend werden. Ja, es gibt da eine Figur, die heißt Joff, die trägt zum Beispiel eine Beinprothese. Das ist natürlich noch eine relativ simple Zusammensetzung von Mensch und Maschine, ne? Also so Technik als Ersatzteil. Haben wir heute ja auch schon. Komplizierter wird es dann, wenn sich Charla und Susi, zwei der Kids unten auf dem Platz, eine digitale Droge pinnen, also injizieren, so nennen sie das, pinnen. Die funktioniert irgendwie anders als unsere heutigen Drogen, ja, die man raucht und trinkt und spritzt, ist ja bloß Biochemie. Was hat es mit den digitalen Drogen bei Ihnen auf sich?
Genau, also für mich ist das eine ganz intensive Form von so einer Mischrealität, die sozusagen virtuelle Realität mit unserer normalen Realität vermischt und die nochmal einen Schritt weiter geht, noch unkontrollierbar ist als dieses genau Hirn-Stadt-Interface, was ja auch eine Rolle spielt in dem Roman, also eine Immersion zwischen Stadt und Mensch durch Technologie. Und diese digitale Droge ist nochmal etwas Unkontrollierbares, etwas, was ja auch meine Vorstellung in gewisser Weise übersteigt.
Charla, die hat sich diese Injektion gegeben. Susi ist die zweite. Susi überlebt, Charla stirbt. Susi überlebt und rennt weg. Die Geschichte geht dann so weiter, dass die Freunde sich zusammenschließen, um Susi zu suchen. Sie wagen sich dabei auch über die Stadtgrenzen hinaus, also so ins öde Umland. Und da stoßen sie irgendwann auf einen Turm mit einem geheimnisvollen Labor, über das wir jetzt nicht zu viel verraten wollen. Was ich beim Lesen dachte, ist, diese nähere Zukunft, die sie da beschreiben, die ist unheimlich, aber auch nicht total unheimlich. Die ist irgendwie machbar. Bei Ihnen ist Science Fiction also nicht total dystopisch. Warum nicht?
Ich würde eher sagen, es gibt diese utopischen Momente. Es gibt natürlich all diese vielleicht dystopischen Entwicklungen aus der Gegenwart, die wir schon kennen. Und da gehe ich gerne hinein. Aber mir ist wichtig, da auch dann eine Bewegung zu zeigen, die utopische Momente hat. Wie Sie gerade gesagt haben, das sind dann tatsächlich Freunde, die sich auf den Weg machen, die es aber am Anfang noch nicht sind. Also da kommen verschiedene Figuren zusammen, die sich erstmal nicht kennen und dann zu einem Netzwerk werden, zu so einer Form von Gemeinschaft auch werden. Und das ist für mich immer dieses Utopische, wie hier neue Netzwerke entstehen, Netzwerke der Fürsorge, die sowohl Mensch als auch Tier als auch Maschine mit einschließen und die in dem Sinne dann auch widerständig sind, weil sie auch dem System auf gewisser Weise dann auch widersprechen. Also da ist einmal ganz konkret Pat, der kapitalistische Lieferdrohnen umbaut, um damit Wolkenkratzer mit Graffiti zu überziehen. Da ist Per, die an Nachbarschaftshilfe glaubt, die an handgemachtes Essen glaubt in dieser vollautomatisierten Stadt. Und genau da ist Joff in gewisser Weise, die sich den Bots teilweise näher fühlt, weil sie gerade auch nicht nur wegen der Prothese, das ist vielleicht so ein äußeres Merkmal, aber ihr inneres Merkmal ist auch, dass sie statistisches Denken total liebt und da eben gerade diesen generativen KIs in gewisser Weise nahesteht und da auch so ein, ja, so ein Verlangen hat, da mehr darüber zu wissen. Und so agieren sie in ganz unterschiedliche Weise, aber auch im Widerstand zum System. Also sie passen sich nicht hundertprozentig an alles an, was Frankfurt, die KI-gesteuerte Stadt, ihnen vorgibt. Und selbst die Technologie selbst, also die Stadt selbst, ist ja auch eine glitchy Stadt im Sinne von, da gibt es Glitches, wie dass sie eben nicht reagiert, als der Teenager im Kiosk stirbt und dadurch diese Figuren auch ins Handeln bringt, in Beziehungen miteinander setzt.
Das heißt, Frankfurt mit seinem stadtinternen Netz, an das sich die Bewohnerinnen und Bewohner auch anschließen können durch eingepflanzte Chips und mit dem sie kommunizieren können, sie können Fragen und Gedanken senden. Dieses Netz ist nicht alles beherrschend.
Genau, es gibt diese Räume des Widerstands. Es ist nicht eine totale Kontrolle in dem Sinne, sondern die Technologie selbst ist störanfällig und durch diese Störungen ergeben sich neue Räume des Handelns. Und die Menschen selbst, die mit der Technologie umgehen, nutzen sie eben auch anders als gedacht. Und da bin ich ganz stark auch inspiriert von solchen Sachen wie Medienaneignungen in unserer Realität, dass beispielsweise wir sehen können, dass Menschen immer etwas anderes machen mit der Technologie, als sie gedacht werden. Wir eignen sie uns anders an, auch manchmal subversiv. Gerade Fankulturen machen das sehr, sehr gut, dass sie Texte umschreiben, Sachen sich anders aneignen als gedacht.
Sie haben Medienkommunikation studiert, das merkt man auch, ja. Sie denken in Ihrem Roman und in Ihren Geschichten im Grunde aktuelle Medienkommunikation, die wir schon kennen, einfach nur weiter, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich ist auch die Stärke von Science Fiction. Sie kann das Gegenwärtige in Bewegung setzen wie ein Video. Sie kann uns die Bewegungslinien zeigen, wohin geht es. Und gerade wie wir eben aktuell über KI diskutieren, beispielsweise als entweder Haushaltsgerät, das sich problemlos implementieren lässt in alles oder als eine Gottheit, die alles zerstört. Und in meinem Roman versuche ich das weiterzudenken als ja ein neues Gegenüber, das was Eigenes macht. Und das machen diese Bots ja auch. Sie vernetzen sich zu einem neuen Netz und dann, ja, dann mehr möchte ich Ihnen euch verraten.
Das erlebt man dann, wenn man Ihren Roman liest. Manchmal ist es etwas schwierig, hatte ich beim Lesen den Eindruck, den Plot straff zu halten, denn Sie müssen ja technisch auch viel erklären. Zugleich sind Sie, finde ich, unglaublich einfallsreich. Also Ihr Weltenbau ist für mich total überraschend und immer wieder blitzen zwischendurch so Gedanken auf, also die unsere Jetztzeit anders einordnen, als wir das jetzt tun. Ja, das ist echt anregend. Das ist so ein Mix aus weitergedachter Technik und vielleicht auch sowas wie zukünftiger Geschichtsphilosophie und dann aber auch wieder sehr witzig. Entwerfen Sie Ihre Romanstrukturen eigentlich vorab, so als großen Plan, so als Masterplan, oder lassen Sie sich im Schreiben von spontanen Ideen leiten?
Also es ist so, dass diese Welt, die steht an erster Stelle und die Welt kommt in gewisser Weise zu mir und ich träume dann in dieser Welt eine ganze Weile, bevor ich wirklich schreibe. Das heißt, ich habe sie schon ein bisschen erforscht, ich weiß schon etwas über diese Welt und auch über die Figuren, bevor ich dann anfange zu schreiben. Aber tatsächlich versuche ich immer offen zu bleiben für das Überraschende. Also ich suche es auch wirklich, dieses Widerspenstige, das Überraschende. Also ich möchte mich selbst auch beim Schreiben überraschen lassen von den Dingen, die da passieren. In gewisser Weise sind die Figuren so mein Anker, aber auch hier kann sich Neues entwickeln, wie eben die Figur des Bot-Mädchens, die ich vorher nicht vorhergesehen hat, die plötzlich so interessant und so faszinierend auch für mich beim Schreiben wurde. Und die Welt selbst ist so eine Welt, bei der ich auch denke, ich kann um die Ecke schauen und da ist etwas, was ich noch nicht vorhergesehen habe. Und genau das suche ich beim Schreiben. Es ist in dem Sinne auch eher dann nicht ein Plan, den ich vorhabe, sondern es ist eher ein ganz intensives Zuhören. Und das erlebe ich auch beim Schreiben selbst, dass ich so eine innere Stimme höre, die Sachen erzählt und ich dann oft beim Schreiben auch eher Hörfehler mache, zum Beispiel hier und ihr, weil es wirklich so über dieses Hören geht und dass auch der Sound mir am Ende dann auch wiederum wichtig ist und ich dann den Text mir wieder selbst laut vorlese, um diesen Sound zu finden, der für diese Zukunft passend ist.
Zuletzt ist im Carcosa Verlag eine Sammlung ihrer bisherigen Kurzgeschichten erschienen. Deshalb kann ich nicht fort, so ist der Titel. Das sind Stories aus den Jahren 2021 bis 2024. Sie publizieren also noch gar nicht so lange. Es sind schon etliche Geschichten und jetzt auch ihr fünfter Roman erschienen. Mehrfach haben sie den Kurt-Laßwitz-Preis für Science Fiction und auch den deutschen Science-Fiction-Preis bekommen. Also sie sind in kürzester Zeit hoch dekoriert worden. Basteln Sie in all diesen Geschichten eigentlich immer an derselben Welt oder denken Sie sich für jede Geschichte und jeden Roman eine komplett andere Welt in einer komplett anderen Zeit aus?
In gewisser Weise beides, denn einerseits spielt jeder Roman an einem anderen Ort. Bisher waren das immer deutschsprachige Städte, die mir nahestehen. Davor war es beispielsweise Berlin für den Roman Neurobeast, Hamburg für Neongrau. Aber jede Stadt ist für mich dann schon wie ein eigener Planet mit ganz eigenen Logiken, mit eigenen Formen des Zusammenlebens. Beispielsweise bei Berlin geht es um Biohacking, bei Hamburg um Gaming. Das heißt, jeder Roman ist in sich abgeschlossen und anders, aber sie hängen auch in gewisser Weise zusammen. Es gibt, ich glaube, das habe ich aber erst auch nach und nach gemerkt, dass ich wirklich an einem Universum schreibe, das zusammenhängt, also so eine Art vernetztes Städteuniversum und auch ungefähr immer weiß, wo, in welcher Zeitlinie denn der Roman sich gerade befindet. Also ich weiß ganz klar, dass Denial of Service zum Beispiel näher in der Gegenwart ist als der Roman Proxy, den ich davor geschrieben habe. Denn im Proxy, da gibt es schon keine Städte mehr, da ist dann Europa zur Europolis, zu einer Stadt zusammengeschrumpft. Das ist also noch viel weiter in der Zukunft, aber in gewisser Weise das gleiche Universum.
Herr Kimira, haben Sie eigentlich das Gefühl, in unserer Gegenwart, in der wir alle leben, bereits in einer Art komischen Vergangenheit zu leben, weil sie im Kopf bereits in der Zukunft sind? Also das Heute ist die Vergangenheit des Morgens im Grunde.
Ja, tatsächlich, weil ich mich eben sehr viel damit beschäftige, was sind die neuesten Ideen sind oder auch gerade in der Wissenschaft gibt es ja ganz wunderbare Projekte, an denen jetzt schon gearbeitet wird, die super spannend sind, aber von denen wir noch gar nichts hören. Es gibt viele Ideen und das treibt mich um und genauso aber auch die gesellschaftlichen Diskurse. Also da gibt es ja auch in den Gesellschaftswissenschaften ja schon teilweise Diskurse, die viel weiter sind, als wir sie jetzt schon leben, also die viel offener und progressiver sind zum Beispiel. Deswegen habe ich oft tatsächlich das Gefühl, in der Realität eher in der Vergangenheit zu leben, weil diese ganzen Ideen schon da sind, nur sie sind noch nicht allgemein da oder verbreitet.
Und Sie sind aber dabei, sie zu verbreiten in Ihren Büchern. Ich danke Ihnen, Al-Kimira, herzlich für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Denial of Service heißt Ihr neuer Roman, erschienen bei Fischer Tor. Deshalb kann ich nicht fort, ist der Kurzgeschichtenband bei Carcosa. Ich bin Katharina Borchert und ich kann Sie noch auf einen Podcast hinweisen. Auf SWR Kultur hat Al-Kimira vor so 2-3 Jahren alte Science-Fiction-Hörspiele, also Hörspiele aus den 60er bis 90er Jahren gehört und kommentiert. Der Podcast heißt Das war morgen und er ist immer noch auf unserer Website und in ARD Sounds zu finden. Empfehlung!